Ja, moin Chris. Da hallo sind Roman. Wir wieder auf Sendung.
Und hallo Welt, ich sag's jetzt mal.
Oh, danke, dass du es jetzt übernimmst. Ja, wir sind die Netzpsychologen.
Manchmal gibt es ja auch so peinliche Sachen, die irgendwann Kult werden. Vielleicht schaffen wir das mit dem Hallo Welt.
Ja, ich meine, wenn wir mit irgendeinem Spruch einsteigen, dann auch mit Themen, oder nicht?
Schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. Wir sind die Netztheologen. Roman und Chris, ein Nerd und ein Theologe. Und wir unterhalten uns über ja, verschiedene Dinge, die so anstehen. Meistens technischer Natur oder ja, irgendwie KIs und guckt einfach, was wir noch so verfolgen haben. Heute geht es um autonome Autos, und zwar den zweiten Teil. Im letzten Teil haben wir uns schon darüber unterhalten. Und es wird noch einen weiteren Teil geben mit einem Gast das nächste Mal. Ich bin gespannt. Was haben wir heute geredet? Wir hatten es vor allem
ganz stark haben wir jetzt die Datensicherheit und die Hackbarkeit von Autos nach vorne gerückt.
Genau,
das haben wir in
der
letzten Teil ja gar nicht gemacht. Und dann haben wir uns verirrt ein bisschen in die Frage von System, von Freiheit. Also wieder Freiheit natürlich.
Genau, und wie man sich da verhalten könnte, sollte. Haben wir natürlich keine einfache Lösung gefunden, aber hört einfach selbst. Ich hoffe, ihr lernt was. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Und ja, viel Spaß damit. Ja, beim letzten Mal sind wir ja stehen geblieben. Wir haben ja nach einer halben Stunde aufgehört. Und eine These hatte ich ja noch und du hast tatsächlich auch noch ein paar neue jetzt entwickelt.
Ich habe noch ein paar neue ausgegraben, genau. Aber du hattest, glaube ich, noch mehr als eine, oder? Aber egal, leg erst mal los.
Ach, ich erfinde auch noch neue ansonsten. Okay. Also einen habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Wir haben ja letztes Mal dann quasi aufgehört, genau, wir haben es gar nicht angeteasert, was es war. Ich fange einfach mal an. Also meine These ist, was man bedenken muss, dass die Sensoren von und die Algorithmen hinter den Autos, die dann in den Autos oder in der Cloud laufen, die sind hackbar, täuschbar und ausnutzbar. Und dazu gibt es, das muss man einfach mit bedenken. Und dazu gibt es auch viele prominente Beispiele. Also es gab ja leider zwei Todesfälle auch schon. Einmal dieser Tesla, der gedacht hat, die Autoklappe ist irgendwie der Himmel, weil sie schön blau war und ist dann reingerast. Es gab auch noch einen Unfall mit einem, wo ein Auto, ich glaube von Uber war das, ein Fußgänger totgefahren hat und so. Also das ist leider halt auch nicht nur noch theoretisch. Und
aber was müssen wir uns, ganz kurz nur, also hackbar, um das nochmal zu verstehen, müssen wir jetzt hier so ein Szenario wie in diesem Spiel Watch Dogs irgendwie uns vorstellen, da läuft einer mit einem Handy und... Ja, das ist doch irgendwie so das Hackerspiel, wo du irgendwie in der Zukunft mit deinem Handy herumläufst, siehst ein Auto, gibst da irgendwie einen Befehl ein, zack, fährt das Auto zurück, du prügelst den Typen raus, wie so GTA-mäßig und fährst dann damit weg. Müssen wir an sowas hier denken oder was ist hackbar für dich?
Ich glaube, es gibt zwei Szenarien. Einmal gibt es quasi die Sensoren, die man täuschen kann. Ja. Also dass zum Beispiel dieses, das war jetzt ja ein Versehen, ne? dass der Sensor sozusagen nicht erkannt hat, dass das die Ladefläche ist. Aber es gibt ja noch ein viel schwierigeres Szenario, und zwar dann, wenn man diese Sensoren täuscht. Und das funktioniert relativ einfach momentan. Also natürlich wird auch dagegen entwickelt und man weiß nicht ganz genau, ob man das jemals richtig verhindern werden kann. Aber man kann zum Beispiel die Autokamera und die Autoalgorithmen, die sehen ja anders als wir. Ja. Die gucken ja nicht, das ist ein Stoppschild, das ist schön rot und hat hier die Wörter Stopp drauf oder so, sondern das geht ja nach irgendwelchen, man weiß es leider nicht ganz so genau, nach welchen Kriterien diese Machine Learning Algorithmen das machen. Aber wenn ich da jetzt ein paar Punkte an die richtigen Stellen klebe, dann sieht da plötzlich das Auto was ganz anderes. Ja, also natürlich kann das nur das sehen, was es ist. Also es wird wahrscheinlich nicht eine Ente erkennen, aber vielleicht ein anderes Schild oder ein Fußgänger oder so. Und man kann das natürlich bewusst herbeiführen. Also ich kann natürlich bewusst es gibt also Experimente, du hast ein 30er-Schild und durch irgendwie ganz kleine Veränderungen, die Menschen sehen immer noch, dass das ein 30er-Schild ist, aber dann denkt der Tesla, ich glaube, es war in dem Fall ein Tesla, das ist ein 80er-Schild oder ein 100er-Schild und ja, rauscht dann halt da komplett durch. Ne?
Ja, krass, okay.
Also man kann das manipulieren. Das ist das eine. Und das andere ist, das gab es jetzt gerade, habe ich einen Artikel zugelesen, da wurde in einer, ich glaube, es war eine McDonald's-Werbung, aber ist auch nicht so wichtig, da wurde quasi für eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde, man konnte es mit dem menschlichen Auge sehen, wurde quasi ein Stoppschild eingeblendet in eine Werbung. Und haben sie irgendwie an so einer Straßenecke gespielt, weiß nicht, irgendwie vielleicht New York oder so, also ich weiß jetzt nicht, wo es war, wo halt so Werbetafeln laufen. Und dann sind die Teslas halt immer mitten auf der Kreuzung angehalten, weil halt quasi für einen kurzen Moment dieses Stoppschild auf dieser Werbetafel angeblendet wurde. Ja.
Das natürlich auch die Bildrate, also jedes Bild analysieren und dann entsprechend auf einmal.
Ja, genau, also die sind wahrscheinlich auch so, dass sie halt eher einmal zu viel anhalten als einmal zu wenig, ne? Also weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall, man sieht an diesen Beispielen, dass es teilweise aus Versehen passiert, aber dass es natürlich noch mal viel krasser ist, wenn man das gezielt manipuliert.
Ja,
und dass das, da könnte man natürlich jetzt fragen, wo ist da der Unterschied? Jemand schmeißt einen Stein von der Brücke, das ist natürlich auch ein gezieltes Schaden von irgendwelchen Leuten. Oder ich markiere halt so ein Schild in einer Art und Weise, wie dass das ein Auto halt wegfährt, irgendwie eine Fehlentscheidung trifft. Das ist glaube ich, da muss man immer wissen, auf der einen Seite gibt es quasi diese Unfallverhütung und auf einmal die Sicherheit. Also man unterscheidet der IT-Sicherheit zwischen Safety und Security. Ne?
Ja.
Das eine ist quasi der Airbag, ja, das ist das ist Safety, du fährst irgendwo rein oder es fährt halt, ja, ist halt stabil gebaut oder so. Und das andere ist Security, das heißt, jemand möchte mich angreifen. Und letzteres wird halt, es ist generell, glaube ich, ein Problem in ganz vielen Sachen, die wir ins Internet stellen. Aber das, das wird oft noch nicht so beachtet. Und was man da halt auch wissen muss, ist, dass das merkt man im Internet ja auch, aber ich glaube, es ist noch nicht ganz angekommen. Also es gibt einen Riesenunterschied, ob ich meine Tür nicht abschließe in meinem Haus oder ob ich auf meinem Server zum Beispiel keine richtigen Sicherheitsvorkehrungen habe und da jemand Zugriff hat über irgendeinen Dienst, der da läuft. Und zwar ist der folgender, dass das eine, da kann ich sagen, in meinem Viertel bin ich einigermaßen sicher.
Ja.
Ne, da laufen nicht so böse Menschen rum oder so. Ich fühle mich da ganz gut, da passiert wahrscheinlich nichts.
Aha, okay.
Oder ich kann sagen, da kommt die Polizei so oft vorbei, da trauen die sich nicht. Mhm. Und das ist im Internet halt anders. Weil man plötzlich, du musst sozusagen dein Haus, metaphorisch gesprochen, immer so sichern, wie in der gefährlichsten Gegend der Welt. Ne? Also ich muss selbst hier weiß ich nicht, in so einer Gate-Community irgendwo in den USA, wo alles harmonisch ist, muss ich meine Tür trotzdem so abschließen, als wäre ich halt vielleicht irgendwo in einem, ich habe keine Ahnung, wo es eine gefährliche Gegend in der Welt ist, ne? Aber ihr wisst, was ich meine.
Ja, aber trotzdem, also das mag ja sein fürs Internet, weil das sozusagen die Geografie vielleicht einebnet, aber trotzdem würdest du doch auch sagen, je nach meinem Besitz würde ich auch mein Haus entsprechend abschließen, egal in welcher Gegend ich wohne, sagen wir mal. Also wenn ich nichts habe im Haus, was geraubt werden kann, dann schließe ich halt das Haus auch nicht ab. Wenn ich aber irgendwie ganz viele Millionen da irgendwie als Goldbahn irgendwo unter Fußboden begraben habe, dann würde ich halt auch in der sichersten Gegend mein Haus abschließen.
Ja,
und so
aber
ist es doch ein bisschen auch mit unserem Verhalten im Internet. Also die Leute, der Allgemeinmensch, und so würde ich mich auch ganz locker dazu zählen, die brauchen jetzt keine großen Antivirensoftware und keine Verschlüsselung und keine Firewalls in dem Sinne, weil sie denken, nur ja gut, auf meinen Rechner, was sind da? Da sind vielleicht ein paar Fotos von mir drauf und vielleicht ein paar Word-Dokumente.
Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir darüber hinaus sind mittlerweile, ja. Also
aber, aber sind wir in der Gesamtgesellschaft darüber hinaus? Das ist halt die Frage. Also welches Bewusstsein haben die Menschen von ihrer Sicherheit? Und so wie ich das jetzt beschreibe, glaube ich, dass das einen großen Teil von vielen Menschen so trifft. Die denken sich, bei mir ist nichts Wertvolles drauf auf den Rechner. Ja,
das ist, glaube ich, tatsächlich eine Denkweise, die viel da ist. Aber die hat folgende Probleme.
Ja.
Weil erstens geht es nicht nur um dich.
Mhm.
Wenn ich irgendeinen Computer, und heutzutage ist ja fast alles ein Computer, mein Handy, meine Glühbirne, ne, mein Auto, wenn das gehackt wird, dann kann ich über diese Glühbirne andere Leute angreifen in meinem Namen. Ne? Also ich kann sozusagen, und das ist auch passiert, ne? Also es gab mal einen großen Internetausfall zum Beispiel an der Westküste, der wurde von Glühbirnen administriert, ja, weil gerade diese ganzen Internet of Things, die ganzen Kühlschränke und Thermomixe und Glühbirnchen, die sind, nicht alle natürlich, ne, aber sind schwer abzusichern und oft gerade günstig, also da geht's, ich möchte halt irgendwie meine günstige Glühbirne haben.
Klar.
Ne? Und wie du schon sagtest, was soll mal passieren mit einer Glühbirne, da kann natürlich jetzt niemand, ne, also bei einer Kamera ist das schon was anderes, ne, wenn man irgendwie in mein Schlafzimmer reingucken kann, da sind die Leute vielleicht ein bisschen sensibler, aber gerade so eine Glühbirne, die kann ja eigentlich nichts, aber das ist trotzdem noch ein Computer, der da läuft und dieser Computer kann übernommen werden und der kann auch in der Glühbirne, auch in ganz kleinen Chips, kann der benutzt werden, um von deinem Anschluss aus sozusagen Angriffe auf andere auszuführen.
Okay. Ja.
Und ja, das heißt, es geht nie immer nur um dich. Das ganze Internet muss sicher sein, ne, sozusagen. Und das Zweite ist natürlich, das hatten wir auch schon in vielen Folgen, dass es manchmal nicht ganz klar ist, wofür diese Daten benutzt werden können. Also es ist schon klar, aber es ist vielen Leuten nicht ganz bewusst. Also wenn ich zum Beispiel eine Zoom-Session habe oder so, ne, also ich unterstelle jetzt nicht Zoom, dass sie das unbedingt machen, aber eine Videokonferenz, dann so eine Kamera nimmt ja 25 Bilder von mir pro Sekunde auf. Das heißt, dieser Dienstleister, an den ich diese Bilder schicke, hat plötzlich sehr, sehr viele Bilder von mir. Mhm. Und umso mehr Bilder er von mir hat und umso mehr verschiedene Winkel er hat, umso besser kann er damit seine Algorithmen trainieren. Mhm. Ne? Und dann habe ich quasi einfach nur geskypt mit meiner Familie, aber im Hintergrund sammeln sich Daten an und die können dann benutzt werden. Und dann sagt man sich, ja okay, ist halt nur ein Foto von mir. Und die Leute verstehen halt nicht, was damit passiert. Und da gab es ja, das hatten wir auch mal in einer Folge, ich weiß gar nicht in welcher, dass man dann diese Gesichtsprofile natürlich auch rückwärts suchen mitmachen kann im Internet und so weiter. Mhm. Und da gab es diese Clearview, hießen die, glaube ich, ne? Diese kleine Firma, die das gemacht hat. Und plötzlich gab es einen riesen Aufschrei. Mhm. Und natürlich kam der Aufschrei von den Leuten, die vorher das nicht gewusst haben, ne? Was das machen kann. Und gut, wir haben ja schon drüber geredet, dass man deswegen Sachen verschlüsseln muss und dass das deswegen wichtig ist und damit sowas nicht missbraucht wird und so weiter. Aber einfach nur, um zu wissen, da hängt manchmal noch mehr dran als nur, kann diese Glühbirne mich jetzt im Schlafzimmer filmen, ne? Sondern vielleicht kriege ich auch irgendwann einen Anwaltspost, weil, keine Ahnung, ich irgendwas Illegales hochgeladen habe. Und das war eigentlich meine Glühbirne sozusagen. Ja. Das heißt, man hat schon ein Interesse dran, dass die eigenen Systeme auch sicher sind.
Ja.
Und beim Auto, genau, da kann ich ja natürlich auch sagen, so, ja, was soll da schon passieren? Aber es ist natürlich schon ärgerlich, wenn mein Tesla plötzlich nur noch 30 fährt, solange bis ich irgendwo einen Bitcoin hinüberweise, ja. Weil halt irgendwie, aber ich war da noch drauf, ja, also es wird so dermaßen passieren.
Ja, oder
Zukunftsvoraussage.
Oder auch so krasse Sachen wie, er schwert dich ein oder er droht irgendjemanden umzufahren oder solche Geschichten können ja natürlich auch passieren, weil das ja auch als Tötungswerkzeug, sag ich jetzt mal, hardcore benutzt werden kann.
Ja, und vor allem auch anonym, ne? Also es gab zum Beispiel mal, das sind natürlich die Autoentwickler sind auch langsam, die Firmen. Also es gab zum Beispiel, ich weiß nicht, welche Automarke es war, aber du konntest dann zum Beispiel in Australien hat ein Sicherheitsforscher gesessen und hat dann seinem Kumpel in den USA gesagt, hier, nimm mal deinen Jeep oder was auch immer, ich sag irgendeine Marke, und fahr mal aufs Feld, und dann hat er da halt zu und aufgemacht und irgendwie, ne? Man konnte nicht alle Funktionen steuern, also die waren schon schlau genug und haben die Bremsen noch nicht angeschlossen, ne? Oder das Gaspedal, weil es halt eben noch kein voll selbstfahrendes Auto war. Aber diese Funktionen konnte man übers Internet dann zugreifen. Ich war übrigens mal auf der Automesse, kleine Anekdote, und da wurde, ich glaube es war ein BMW oder so, wurde vorgestellt von natürlich auch diesen Hostessen und so weiter, also die Messeleute, die dann auch nicht unbedingt technische Erfahrung haben. Und dann haben sie dieses Szenario gezeichnet. Ist das nicht cool? Du machst dein Handy auf, du sitzt im Flugzeug, ja, und du denkst dir, Mist, habe ich mein Auto abgeschlossen in der Tiefgarage. Dann guckst du auf dein Handy und drückst da drauf und innerhalb von wenigen Minuten, O-Ton, ja, ist dann dein Auto abgeschlossen irgendwie. Und dann frage ich mich natürlich zwei Sachen, warum dauert das wenige Minuten, wenn das einfach nur ein Signal ist, was du irgendwie einmal das Internet schicken musst. Und das Zweite ist natürlich, Moment, ja, wenn ich das mit meinem Handy machen kann,
ja,
wer stellt sicher, dass das nicht auch irgendwie du mit deinem Handy machen kannst? Ja,
ja, okay.
Ist natürlich jetzt, also auf jeden Fall müssen wir immer diese verschiedenen Angriffsvektoren im Blick haben, und die sind oft in allem, was Computer angeht, werden die oft ausgeblendet. Das bei Autos natürlich jetzt auch ein Problem. Das war noch meine wichtige These sozusagen. Ne?
Ja. Es gibt, also ich nochmal vielen Dank, um nochmal auch für mich nochmal bewusst zu machen. Ich fand den Punkt doch sehr stark, dass du gesagt hast, es geht nicht nur um mich, sondern ich gefährde mit meiner Lässigkeit, mit meiner Fahrlässigkeit ja auch andere. Das, und beim Verkehr ist das ja nochmal sehr einsichtig, aber jetzt mal tatsächlich auf die Glühbirne zurückgestürzt, ist mir das jetzt auch nochmal klarer geworden. Ich würde direkt mit einer anderen These anschließen, also die vielleicht deins aufgreift. Also ich habe mich ja in der ersten Folge ja eher davon distanziert, dass man autonomes Fahren einführt, im Wesentlichen aus ethischen Gründen, vielleicht aus philosophischen Gründen mit dieser Freiheitsabgabe, die ich dann formuliert habe. Das ist natürlich, also bin ja auch Realist, ich sehe, dass es kommen wird und wir da also wir es jedenfalls nicht verhindern können, aber vielleicht können wir auf die Gestaltung, wie es kommen wird, einwirken. Und da ist meine These, um deins aufzugreifen, wir brauchen auf jeden Fall Verschlüsselung. Vielleicht, und das kann, da kannst du mich gerne korrigieren, es ist ja so, dass diese Fahrzeuge miteinander kommunizieren müssen, um überhaupt das zu garantieren, was uns ständig versprochen wird, nämlich sicheres Fahren. Das ist ja das Hauptargument. Um das zu ermöglichen, müssen sie miteinander kommunizieren. Das heißt, Tesla A muss mit Tesla B, der da von der linken Seite aus der Kreuzung kommt, kommunizieren und wissen, da kommt jetzt was und pass auf, jetzt muss man langsamer fahren oder sowas. Und ich, meine These wäre, dass diese Datenübertragung, die ja notwendig ist, auch zwischen Ampeln und zwischen anderen Dingen, unbedingt anonym sein muss. Also sie darf nicht auf meine Person zurückgeführt werden. Und das wäre vielleicht noch der dritte Punkt, bei jedem Kauf eines Autos, also ich habe ja ganz am Anfang in der ersten Folge doch ein Hardcore autonomes Fahren als Definition angesetzt, nämlich wo es kein Lenkrad und all das gibt. Das wird wahrscheinlich nicht so kommen, aber das habe ich jetzt erstmal so postuliert, dass beim Kauf angesichts dieser Autonomie des Autos, dass beim Kauf ich persönlich so eine Art ethischen Entscheidungskonfigurator brauche, nämlich, dass ich mich entscheiden muss, wie sich das Auto, und zwar wirklich individuell entscheiden muss, wie sich das Auto in ethischen Dilemmata verhält. Das muss ich entscheiden und nicht der Programmierer. Das wäre meine Version. Also zu sagen, wir entwickeln nicht jetzt irgendwie Teslas mit allen den gleichen Computer-KI, beziehungsweise schon mit allen, mit einer gleichen KI, aber nicht mit gleichen Entscheidungsausgängen, sondern diese Entscheidungsausgänge, die übernimmt jeder Fahrer im Kauf oder beim Kaufprozess irgendwie so eine.
Ja, muss du kannst das sogar individuell machen, ne? Du kannst ja irgendwie ein Konfigurationsmenü machen.
Genau, ganz
Katzen,
genau.
Ich habe jetzt eine neue Katze, plötzlich finde ich, Katzen sind mir wichtiger als Hunde, also fahr lieber den Hund um oder so. Ja. Ne?
Dadurch könnte man, das klingt erstmal komisch, warum ich das so fordere oder warum das meine These ist. Also zum einen könnte man die Menschen sensibilisieren dafür, dass sie Verantwortung tragen für das, was ihr Auto macht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass man überhaupt in die Verantwortung genommen wird oder genommen werden kann durch diese individuelle Entscheidung. Also wenn mein Auto hier die alte Oma platt gefahren hat und nicht das Kind, dann bin ich für diese Entscheidung verantwortlich und muss entsprechend auch jetzt dann rein juristisch mit einbezogen werden. Das könnte man durch diese drei Sachen lösen. Leben dann, ne? Genau, ja.
Ja.
Und ich finde, also Verschlüsselung, anonyme Datenübertragung und so etwas wie individuelle Entscheidungskonfiguration. Das wären meine Vorschläge, wie man autonomes Fahren, weil es ja ohnehin kommt, dann vielleicht gestalten könnte.
Also bei Verschlüsselung bin ich natürlich dabei, wobei man natürlich immer sagen muss, wahrscheinlich ist das Problem gar nicht die Kommunikation zwischen Tesla A und B, sondern die Kommunikation über welches Server das läuft, ne? Also, aber das hatten wir ja an anderer Stelle schon. Ich finde aber das mit der Entscheidungskonfiguration interessant, weil wir da ja dann in Szenarien reinkommen, die uns jetzt ja unser Internet so kaputt gegeben haben, wie wir es jetzt haben, ne? Mhm. Also ich denke ja zum Beispiel an diese Cookie-Consent-Teile. Ja, ich gehe halt auf irgendeine Website und wenn ich ja irgendwo am Handy bin und wo ich jetzt nicht meinen Selbstverteidigungsmodus im Browser einstellen konnte mit irgendwie Adblock und so, dann willst du einfach nur ein Suchergebnis gucken und dann musst du erstmal. Dann kommt da erstmal der Riesenbanner, wie möchtest du jetzt eigentlich deine Cookies? Und natürlich machen die das so, also erstmal nervt mich, dass ich überhaupt klicken muss, weil es interessiert mich einfach nicht. Die sollen einfach keine Cookies speichern bei mir, ich will das nicht. Ich will nur eine Information haben, ne? Und das brauchen die auch nicht. Aber dann sagst du natürlich einfach auf Ja oder irgendwas, wo du einfach schnell dieses Ding weghaben willst.
Genau.
Und so könnte es beim Autokauf ja auch sein. Das heißt, oder beim Konfigurieren. Das heißt, ich sitze dann da in meinem Tesla, will halt losfahren und muss jetzt erstmal 500 Seiten lang beantworten. Also es wird ja wirklich viel sein, ne?
Ja.
Hunde oder Katzen, alte oder junge, Männer oder Frauen? Was ist eigentlich mit Rollstuhlfahrern oder weiß ich nicht, irgendjemandem, der auf Krücken geht, ja? Also das und dann wird sich wahrscheinlich wieder das Problem einstellen. Was ist der Standard? Was ist die Standardeinstellung, ja, oder so?
Ja.
Also so wie bei diesen Cookies auch, ne? Also die Absolut Leute, die richtig, versuchen dich natürlich dann auch reinzutricksen, dass du halt möglichst auf diesen grünen Button, der alle akzeptieren klickt, ja, ist oder so. Das
richtig,
könnte, also ich will jetzt die Leute auch nicht, nicht da die aus der Verantwortung entlassen, aber das wird die Leute zu Tode nerven. Ja.
Also man muss erstmal bedenken, das macht man nur einmal im Leben. also beim Kauf des Autos.
Ja.
Natürlich kann man dann nachjustieren, aber ich würde mal vorschlagen, also mein Vorschlag wäre es beim ersten Angehen zu machen. Und zweitens, das wäre auch noch eine These, glaube ich, wenn wir diese autonomen Autos haben, dass wir vielleicht so etwas wie einen verpflichtenden Ethikkurs brauchen, bevor die Menschen das Ding überhaupt fahren dürfen. Also in den Ausweis wird dann ein Stempel reingemacht, Ethikkurs bestanden, fertig. Und dieser Ethikkurs dauert von mir aus 2 Tage oder 1 Tag oder 1-2 Stunden, wie auch immer man das konzipiert. Und darin wird den Menschen eben erklärt, was das eigentlich bedeutet, dass sie hier so ein Roboter-Ding fahren.
Es fehlt aber noch ein Punkt, und zwar die Schuldfrage. Vielleicht kann man da auch was Theologisches finden, das haben wir ja heute noch nicht gemacht. Und zwar denke ich mir, ich stelle jetzt, selbst wenn ich mich jetzt super reflektiert damit auseinandersetze und ich sage jetzt, lieber Person A umfahren als Person B, und dann passiert das. Und dann habe ich halt nicht mehr, also jetzt schützt mich ja so ein bisschen der Affekt. Ne, ich habe eine Extremsituation und ich muss mein Lenkrad rumreißen. Ja. Und das wird mir ja zum Glück, zumindest in irgendwie Rechtsstaaten, das wird mir ja niemand krumm nehmen, dass ich jetzt nach links gefahren bin. Das ist ja völlig, ne? Aber wenn ich jetzt zu Hause sitze und ich habe die Möglichkeit, mich wirklich damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Verantwortung, und dann passiert das. Und dann habe ich im vollen Bewusstsein eine bestimmte Person getötet.
Ja.
Und das ist ja auch ein ganz, das ist doch viel schwerer zu verdauen. Also was macht das mit unserem Schuldempfinden, Schuldbewusstsein und auch konkret gegen theoretisch, ne? Also wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und mir da meine Sachen durchgucke und meine ethischen Überlegungen stelle, selbst wenn ich das tue, das ist ja was komplett anderes, als in einer Situation im Affekt handeln müssen.
Ja.
Ja. Also das erinnert mich so ein bisschen an diese, ich glaube, iRobot, ne, diese Szene, wo er dann Überlebenswahrscheinlichkeiten ausrechnet und das Kind nicht gerettet hat, sondern, ich glaube, Will Smith oder so, ja, weil er eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Mhm. Am Computer würde ich das abstrakt, klar, da würde man sagen, so ja, macht schon Sinn, den oder die zu retten, die halt eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hat. Aber in der Situation, ne, also Will Smith sagt, ein Mensch hätte das gewusst, ja, also dass er jetzt das Kind jetzt gefälligst zu retten hat, ja. Das finde ich super interessant. Also was macht das mit Schuld? Also hast du da irgendwie einen Gedanken zu?
Absolut. Also ich glaube, du hast vollkommen recht, dass es sehr belastend ist. Also rein vom psychologischen Aspekt hast du vollkommen recht. Also sobald ich diese Entscheidung vorher bewusst getroffen habe und dann passiert das wirklich, das kann man nicht verarbeiten, glaube ich. Also das ist so belastend, dass es auch einen zerstören könnte. Auf der anderen Seite, vielleicht so aus der philosophischen Sicht heraus gesprochen, das, was da passiert ist, dass man bewusst macht, dass wir Menschen Freiheitswesen sind und alle unsere Entscheidungen, auch wenn sie affektgebunden sind, ja, trotzdem in Freiheit getroffen werden. Also und zwar nicht im theoretischen, abstrakten Sinne, dass wir uns da frei wählen könnten und verhalten könnten, aber wenn diese Situation zugetroffen ist, dass ich im Affekt mein Lenkrad nach links gerissen habe und dann eben Person A erwischt habe, dann werde ich in der Reflexion später im Leben, in der Reflexion darauf, mich immer als freies Wesen verstehen, der das so getan hat. Also ich würde auch nicht behaupten, dass wenn ich im Affekt gehandelt habe, dass ich da unfrei war. Das würde ich ja nie machen. Sondern selbst der Affekt würde ich noch in meine Freiheit, in mein eigenes Selbstverständnis als freie Entscheidung verstehen. Mhm. Und was wir jetzt hier haben mit dieser, also das Problem ist vielleicht ein bisschen, dass wir diese freie Entscheidung nach vorne projizieren müssen und sagen, wie ist das jetzt, wenn das in Zukunft passiert? A oder B? Das ist in der Vergangenheit für uns viel nachvollziehbarer, deswegen auch psychologisch entlastender. Nach hinten kann ich gucken und sagen, ja, ich habe frei gehandelt, ich habe zwar im Affekt mich entschieden, aber ich habe dann eben Person A platt gemacht. Nach vorne projiziert, als theoretisches Konstrukt, das ist dann sehr viel belastender, weil ich mich dazu noch nicht verhalten kann. Das ist das
Schöne. Ja, und vor allem, weil ich ja auch davon ausgehen muss, dass ich mich ändere, oder?
Ja,
also,
genau.
Es kann ja sein, also, dass ich morgen, also oder in einem Jahr, also meine Meinungen haben sich so oft geändert.
Ja.
Ne? Und dann vergesse ich, mein Auto zu rekonfigurieren oder sage halt, am Wochenende mache ich es mal, das ist mal so anstrengend. Ja, das,
Also jedenfalls, ich finde deine Argumente sehr plausibel und vielleicht so plausibel sogar, dass sie meine These eigentlich nichtig machen. Also das scheint eher
Ja, ich weiß nicht. Ich denke, es ist immer noch besser, als wenn es eine Instanz entscheiden muss. Sei es jetzt die Entwicklerin oder sei es jetzt irgendein Politiker. Ja? Mhm. Also irgendwer muss, das ist ja das Dilemma. Und wahrscheinlich, jetzt auch gerade in Corona, ist das nicht so eine Art Triage-Situation, ne? Dass man halt sagt, gerade in Europa, ich habe jetzt Herr Drosten hat das, glaube ich, sogar gesagt. Ne? Irgendwann hat er gemeint, dass es in den USA einen ganz anderen Gesellschaftsvertrag, nenne ich jetzt mal das Falsche, oder ihr wisst, was ich meine.
Okay.
Dass es da eine viel höhere Akzeptanz gibt, dass man zum Beispiel ältere Menschen dann das Beatmungsgerät wegnimmt, als hier in Deutschland. Weil hier in Europa irgendwie der Konsens der ist, man darf das nicht entscheiden. Das halte ich auch, ich bin natürlich selber Europäer, aber das halte ich auch irgendwie für richtig.
Ja, genau.
Und dass man dann in eine Dilemmasituation kommt. Und das war interessant, dass man dann sagt, okay, deswegen sind hier auch vielleicht die Lockdowns strenger, weil wir unbedingt vermeiden müssen, dass es so eine Triage-Situation gibt. Weil diese Triage-Situation, die können wir nicht aushalten. Ne? Das ist ganz schwer für die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie oder was auch immer. Und deswegen wollen wir unbedingt verhindern, dass wir diese Triage-Situation anwenden müssen.
Ja,
und jetzt zwinge ich ja quasi alle Menschen schon im Voraus eine Triage-Situation zu machen. Und dann könnte man doch schon sagen, und da wird's, denke ich, also da kriegen wir bestimmt, also das ist schon theologisch interessant, glaube ich, ne? Also darf ich eine Triage-Situation überhaupt treffen? Und da gibt es offensichtlich kulturelle Unterschiede, ne? Also jetzt, oder sagen diese Personen, ich habe es natürlich nicht nachgeprüft, zwischen USA und Europa und sicherlich noch anderen Teilen der Welt.
Asien
also,
wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht, wie die da ticken. Dann können wir diese Triage-Situation nicht mehr entgehen, sozusagen. Das heißt, wir werden schon beim Autokauf vor eine Entscheidung gestellt, die wir gar nicht treffen können und vielleicht auch nicht dürfen. Also wir dürfen die nicht treffen. Und das wird, glaube ich, schon theologisch jetzt, oder?
Ja.
Also wo man sagt, natürlich, diese Idee davon, würde ich jetzt mal naiv behaupten, kommt ja schon auch von einer, von irgendwas, von Gott her, ne? Also ich darf diese Grenze nicht überschreiten, das steht mir als Mensch nicht zu. Da schwinge ich mich vielleicht zum Schöpfer auf, ne, weil ich über Leben und Tod entscheide und so weiter.
Ja.
Und das natürlich
also
gibt es die Situationen, aber die sind halt immer unfassbar schwierig und Dilemmata, ja.
Ja, also das sieht man jedenfalls immer wieder in den Voten der Ethikkommission, dass das, was du eben hier angesprochen hast, immer wieder auch so durchkommt in Europa oder in Deutschland speziell, dass wir diese Situation verhindern wollen oder müssen, in denen die Menschen zwischen Person A und B entscheiden. Das sieht man auch in Sterbehilfedebatten und in ganz anderen Dingen. Das ist total verständlich, finde ich, für uns. Insofern verständlich, weil wir immer sagen müssen, wir dürfen Leben nicht werten. Also ich kann A nicht über B stellen. Faktisch aber kommen wir ja nie aus dieser Sache heraus.
Ja,
also diese
Problem,
ganzen
genau.
ethischen Dilemma, wie sie auch immer da heißen, ob der Zugführer jetzt nach links irgendwie die Weiche stellen muss oder nach rechts, weil hier die Kinder sind und die Omas und so, all diese Entscheidungssituationen führen uns immer wieder vor Augen, dass wir es ja doch tun müssen. Wir müssen uns entscheiden. Aber vielleicht hat die Ethikkommission darin recht, dass wir diese Entscheidung so weit wie möglich reduzieren müssen. Also wir dürfen sie nicht forcieren.
Ich glaube, ich würde, steile These, nicht reflektiert, aber irgendwie finde ich sie gut. Ich glaube, wir dürfen sie nicht systematisch machen, oder?
Okay.
Also du darfst kein System entwickeln, weil das ist dann das Böse. Und das ist, glaube ich, das, was mit dem Affekt auch wegfällt. Dass ich ja nicht ein System baue, ich überfahre immer die Rentner.
Ja.
Sondern, dass ich in einem Affekt entscheiden muss und ein Affekt ist immer eine individuelle Handlung.
Ja.
Das ist genau das Gleiche wie im Krieg hat man sowas ja ständig wahrscheinlich. Ne? Also du musst immer wissen, gehe ich rechts lang, gehe ich links lang, schieße ich nach rechts, schieße ich nach links. Im Krankenhaus kriegt das Beatmungsgerät Person A oder Person B. Also, aber es darf nie ein System geben dahinter. Und ich glaube, dann wird es doch richtig schlimm. Also, dass du sagst, natürlich muss ich irgendwie mit Leid umgehen, Menschen, also es gibt ganz viele Situationen im Leben. Aber sobald ich daraus ein System mache, eine Maschinerie, dann wird es doch schwierig. Und sobald ich quasi diese Maschinerie programmiere in mein Auto, sei es jetzt von mir oder von irgendeiner Ingenieurin, ja, das ist ja egal. Aber sobald da ein System draus wird, und dann wird das so grauenhaft.
Ja, also es würde auf jeden Fall insofern ganz richtig liegen, weil ein System bedeutet keine Freiheit. Also wenn ich eben so eine individuelle Entscheidung, ob Affekt oder nicht Affekt, in ein System presse, dann heißt das, ich entziehe auch dem Individuum die Entscheidungsmöglichkeit. Das wird dann ja automatisiert.
Aber auch ich als Individuum kann ja ein System bauen, das ich
für mich frei selbst
entscheide. Genau. Und das ist immer noch wahrscheinlich problematisch.
Ja, und ich glaube, das ist auch was ich als ethische Entscheidungskonfiguration genannt habe, wäre so etwas wie ein Systembau für sich selbst, die aber in sich selbst meine Freiheit mir wegnimmt.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mitbekomme. Also ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber das ist, ich finde das gerade irgendwie nee, gut, aber, dieses antisystemische. Also nein, ich frage mich auch gerade, ob das der Grund ist, warum zum Beispiel es zum Beispiel so widersprüchliche Aussagen auch in der Bibel gibt oder so, ne? Also warum du sagst, es gibt doch diese Regel. Und ne, also mir fällt jetzt gerade nichts ein, vielleicht hast du gerade eine Idee, also Jesus zum Beispiel, ne? Dann sagst du, also ja, nach der Regel so und so.
Widersprüchliche Aussagen, oder?
Ja, oder auch systemische Aussagen, dass du sagst, nach der Regel XY musst du, ich glaube, es gab diese Ehebrecherin, ne, also
ja,
jetzt,
ja,
also,
genau, die musst du, die musst
dann steinigen. Gesteinigt werden ist, ja. Weil Regel XY. Mhm. Und dass man das aber durchbrechen kann, ne?
Ja, ja.
Also, dass eben nicht die Regel, dass es kein System gibt. Immer wenn du das tust, dann musst du das machen. Ne? Und natürlich gibt es die 10 Gebote und so weiter, die versuchen, eine Art Systemik herzustellen, die aber dann immer wieder durcheinander geworfen wird. Immer wieder individuell, das hatten wir da auch schon mal in einer Folge, auch mit diesem, auch, dass wir das auch in unserem Rechtssystem abbilden, ne? durch zum Beispiel Sachen wie, wie heißt das, mindernde Umstände, genau. Also, dass man eben versucht, mehr Faktoren reinzubringen, als nur einen harten Fakt. Umgebracht oder nicht? Fahrlässige Tötung oder Mord? Das unterscheiden wir, ne?
Ja, mir fällt tatsächlich noch etwas sehr vielleicht Wichtiges auch ein in Bezug auf Jesus. Also mir scheint, dass sein Umgang mit dem Gesetz nach einem bestimmten Muster verläuft, nämlich, dass er sagt, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz.
Oh ja, das finde ich gut. Deswegen gehe ich immer nachts über die roten Ampeln.
Und ja, das kann man dann individuell noch auslegen. Aber das spiegelt das ein bisschen wider, was du gesagt hast. Also du kannst sozusagen durch die Bestimmung von Wertigkeit, von Wichtigkeit aussagen, ob System oder Freiheit oder wie sich das verhält. Also wir können nicht uns System unterwerfen, nur weil sie Systeme sind und Sicherheit sozusagen garantieren, sondern wir müssen das auch immer reflektieren und sagen, irgendwo gibt es dann auch einen Umbruch, dass der Mensch geknechtet wird durch das Gesetz, und das ist ja auch das, was sozusagen Rechtfertigung dann bedeuten würde. Diese Knechtung durch das Gesetz muss aufgesprengt werden. Ja, das Gesetz ist für den Menschen da, aber wenn der Mensch sich nur dem Gesetz unterstellt und nur nach dem Gesetz lebt, dann lebt er in Unfreiheit und dann lebt er auch in Sünde. So bei Paulus dann. Deswegen kommt ja,
wahrscheinlich
dann
meint das
große
das, ne?
Wende.
Was wir ungefähr jetzt angesprochen haben.
Ja, ich finde, das kann man gut beziehen auf dieses Systemdenken, ja. Also wo der Mensch sich sozusagen ins System begibt und seine Freiheit abgibt und nur noch sozusagen eine gehorchende Masse ist.
Ja. Aber vielleicht kann man jetzt zum Abschluss noch sagen, christlich gesehen kommt ja was passiert mit meiner Schuld, ne? Dass man halt sagt, es gibt Erlösung für die systemische Schuld und die im Affekt oder wie auch immer man die jetzt unterscheidet, ne? Vielleicht gibt es ja auch philosophische Begriffe, die das genau machen, ne? Also im Endeffekt für meinen Seelenheil sozusagen, das ist von beiden, ob ich jetzt einprogrammiere, die falsche Person umzunieten oder ob ich es im Affekt die falsche Person oder überhaupt eine Person umniete, das hat zum Glück, das ist halt vielleicht auch das, was dann wieder die Freiheit ist oder was ne, in der Bibel so als Freiheit bezeichnet wird, das ist mich nicht versklavt, selbst wenn ich im einen oder anderen Falle die falsche Entscheidung getroffen habe oder vielleicht ein System erstellt habe, dass ich trotzdem eben diese, dass meine Erlösung sozusagen davon nicht abhängt.
Genau, also versklavt schon, aber es macht dich nicht vergebungsunwürdig, das wäre das Schöne. Also die Theologie hat das ja mal so beschrieben, also bei Christus ist sowohl die Erbsünde als auch die aktuelle Sünde vergeben. Also wie du das gerade gesagt hast, die Systemschuld und die Individualschuld ist vergeben. Also dass ich mich verknechtet habe unter das System, ist zwar eine Sündenstruktur, aber die macht mich jetzt nicht unwürdig für die Vergebung. Also auch da bin ich angenommen, das ist vielleicht das Gute. Also es gibt kein, oder man könnte es ganz banal sagen, für Gott gibt es kein Ausschlusskriterium für Vergebung. Also ja. Ob ich jetzt sozusagen mich in der ethischen Entscheidungskonfiguration beim Autokauf für die Oma entschieden habe oder ob ich im Affekt gehandelt habe in der aktuellen Situation. Beides kann vergeben werden.
Das finde ich doch ein gutes Schlusswort. Wir sind natürlich immer noch nicht fertig, aber es gibt auch noch eine dritte Folge. Da wollten wir noch einen Gast ansagen.
Genau, wir wollten einen Freund einladen, der sich mit ethischen Fragen auskennt. Lukas heißt er. Und mit denen wollen wir dann ins Gespräch kommen, in der nächsten Folge, in der dritten Folge. Der wird ja hoffentlich uns sozusagen nochmal Input und auch Feedback und Kritik geben auf unsere eigenen Folgen.
Und dann werden wir mal schauen, was rauskommt. Ja. Hat sich damit ein bisschen länger beschäftigt wahrscheinlich als wir.
Na, mittlerweile glaube ich das gar nicht mehr, aber gucken wir mal, was er für eine Perspektive auch nochmal bietet.
Ja, ich fand es immer sehr interessant, wenn ich mal mit ihm geredet hatte, weil er echt so einen ganz anderen Blick hat, vor allem auch als ich. Ich glaube, wir ticken sehr unterschiedlich. Da kann man sicherlich von profitieren, da bin ich echt gespannt. Cool. Ihr dürft natürlich uns auch noch Feedback geben. Also wenn euch noch was aufgestoßen ist, wenn wir noch irgendwas vergessen haben oder ähnliches, schickt uns gerne eine E-Mail, info@netztheologen.org oder haut uns was bei Twitter oder Insta rein, da sind wir unter Netztheologen zu finden. Seit neuestem auch im Fediverse, falls ihr da seid oder es euch was sagt.
Wow.
Sucht uns da. Genau. Ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Roman.
Alles klar, ja.
Bis dahin.
Bis dann.
Schön, dass ihr dabei wart. Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.